D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ey, wenn das jetzt schon wieder losgeht, ne? Wenn das jetzt schon wieder losgeht, dass so abends kurz nach 8, wenn meine Sendung anfängt, ne? Wenn das da jetzt draußen schon wieder dunkel wird langsam. Wenn das jetzt schon wieder dunkel wird um kurz nach 8, dann... Dann ist aber auch bald Herbst. Naja. Machen wir das Beste draus, reden eine Stunde lang über das, was uns am kommenden Donnerstag erwartet. Auch im Kino können wir feststellen, wird langsam aus Richtung Sommer-Blockbuster rausgesteuert. Es geht in Richtung Herbstfilme. Das merken wir zum Beispiel bei einem der bisher schönsten Filme des Jahres, der am Donnerstag startet. Can a Song Save Your Life mit Keira Knightley von Regisseur und Musikexperte John Carney. Über den Film werden wir reden und mit dem Regisseur werden wir heute reden. Dann ein weiterer, wirklich guter Film, der am Donnerstag startet. Habe sehr drüber gelacht, über Guardians of the Galaxy. Ein neuer Marvel-Superheldenfilm, allerdings mit Superhelden, die wir so noch gar nicht wirklich kennen. Zumindest die meisten von uns noch nicht, weil da kein Iron Man drin ist und kein Superman drin ist und kein Spider-Man drin ist und kein Hulk und so weiter. Also keiner der bekannten Marvel-Helden, sondern eher Unbekannte, die dafür aber sehr, sehr lustig sind. Und dann habe ich noch einen kleineren Film, der am Donnerstag startet, den ich euch trotzdem sehr ans Herz legen möchte. Wolfskinder heißt der. Der hat ein sehr ernstes Thema und zwar geht es da um viele Waisenkinder, die Ende des Zweiten Weltkriegs sehr um ihr Überleben kämpfen mussten in den Wäldern so zwischen Litauen und Russland. Sehr, sehr schöner, sehr, sehr stimmungsvoller, auch sehr trauriger Film, aber sehr, sehr gut gemacht. Darüber wollen wir heute reden und einen Gast haben wir heute auch noch in der Sendung. Wer das ist, das verrate ich euch später.
D-Radio Wissen.
Wie ist dein Name?
Ich bin Peter Quill, okay, Alter, nicht aus...
Vorwärts!
Wieso?
Ronan hat vielleicht Fragen an dich.
Hey, vielleicht kennt ihr mich ja unter einem anderen Namen.
Star-Lord.
Wer?
Na, Star-Lord, Mann. Legendärer Outlaw. Leute!
Vorwärts!
Ach, vergesst es.
Das ist das große Problem von Peter Quill, gespielt von Chris Pratt, in diesem Film Guardians of the Galaxy, die neuen Marvel-Superhelden in ihrem ersten großen Leinwandeinsatz. Peter Quill kennt einfach ja nur sich selbst als Star-Lord. Ansonsten ist er unter dem Namen noch nicht wirklich besonders bekannt. Er ist so ein kleiner ja Dieb und Hehler, der das, was er so den ganzen Tag sich im Universum zusammenklaut, dann versucht irgendwo zu verhökern, wurde ehemals, das erfahren wir im Laufe des Films, als kleiner Junge von der Erde entführt von irgendwelchen Aliens und treibt jetzt als Erwachsener da so, wie gesagt, als Dieb und Hehler sein Unwesen im Weltall. Das Blöde ist nur, das Ding, was er jetzt gerade geklaut hat und verkaufen will, daran ist irgendwie die gesamte Galaxie interessiert, denn es scheint sich um eine sehr, sehr mächtige Waffe zu handeln. Er kommt mit mehreren Leuten in eine Schlägerei und landet mit all diesen Leuten auch zusammen in einem intergalaktischen Hochsicherheitsgefängnis. Da gibt's zum Beispiel den Waschbären Rocket Raccoon, mit dem er da zusammen inhaftiert wird. Das ist so ein genmanipulierter, sehr, sehr arroganter und gewaltbereiter Waschbär. Der hat einen Freund, das ist so ein Baummensch, Groot heißt der, der den ganzen Film immer über nur sagt, ich bin Groot und sonst gar nichts. Dann gibt es da die sehr tödliche Amazonin Gamora, gespielt von Zoe Saldana, und es gibt noch so einen knallroten Muskelprotz, der so eigentlich nur aus Muskeln besteht, wo sie das Hirn weggelassen haben. Drax the Destroyer, der wird gespielt von dem ehemaligen Wrestler Dave Bautista. Die also landen alle, weil sie sich um diese mächtige Waffe gekloppt haben, im Knast zusammen und müssen natürlich da jetzt irgendwie wieder rauskommen. Das Problem ist nur, dass die alle untereinander auch totalen Stress miteinander haben, wie zum Beispiel Drax the Destroyer, dieser rote Muskelprotz, der unter anderem versucht erstmal die Amazonin zu beseitigen. Und Peter Quill, Star-Lord, versucht zu schlichten, so gut das in diesem intergalaktischen Knast halt möglich ist.
Sie hat Ronan verraten und jetzt macht er Jagd auf sie. Und wenn er sie findet, dann kannst du
Warum sollte ich ihm mit dem Finger über die Kehle streichen?
Was? Oh, das ist eine symbolische Geste. Das bedeutet, dass du ihm die Kehle durchschneidest.
Ich würde ihm nicht die Kehle durchschneiden. Ich hacke ihm den ganzen Kopf ab.
Ich habe mal so ein paar Szenen symbolisch für euch rausgesucht, um euch klarzumachen, in welche Richtung es hier superheldenmäßig geht. Das ist wirklich die Steigerung dessen, was wir zum Teil schon aus den Avengers kennen, nämlich wirklich die Steigerung der absoluten Gag-Front. Also der Humor steht hier im absoluten Vordergrund. Diese Outlaws, mit denen wir es hier zu tun haben, diese relativ unbekannten Marvel-Helden, sind allesamt ziemliche Vollpfosten. Die haben alle das ein oder andere Problem mit sich selbst und mit anderen, kommen dadurch natürlich auch immer wieder in Streitsituationen miteinander, was wirklich einfach sehr, sehr lustig ist. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an die Avengers, an so die Auseinandersetzungen, die Iron Man und Hulk miteinander haben, wenn ihr euch erinnert. Toll gespielt in den Szenen immer von Robert Downey Jr. und Mark Ruffalo, so wenn die aneinander geraten, da ist hier jetzt der ganze Film von voll. Unbekannte Helden, aber sehr, sehr viel Witz und ein sehr, sehr nettes Gimmick im Film ist, dass dieser Peter Quill, also der Anführer der Gruppe, Star-Lord, um es nochmal zu sagen, dass der damals, als er entführt worden ist auf der Erde als kleiner Junge, so ein Walkman bei sich hatte, mit Kassette drin. Und seit er also als kleiner Junge von der Erde entführt wurde, ist dieser Walkman sein Ein und Alles. Und irgendwer nimmt ihm diesen Walkman weg.
Hey, leg den wieder hin. Hört zu, großer blauer Blödmann. Nimm die Kopfhörer runter. Das sind meine. Ihr müsst drauf aufpassen, weil dieses Tape und der Player mir gehören. Guckt an, a feeling. Blue Sweet, 1973. Der Song gehört mir. Kapiert?
Ja. Dadurch ist der Film halt auch voller 70er und 80er Jahre Musik, die immer dann im Hintergrund abläuft, wenn Star-Lord sich seinen Walkman aufsetzt und laut Musik hörend irgendwen eliminiert oder er austrickst. Wie gesagt, das ist hier alles sehr, sehr in Richtung Humor gedreht worden. Natürlich gibt es jede Menge Action auch in diesem Film. Es ist ein Marvel-Superheldenfilm, klar. Es gibt Raumschiffe, die durchs Weltall ballern. Es gibt irrsinnige Verfolgungsjagden, sowohl auf unterschiedlichen Planeten als auch durch die Luft. Da hätte man sogar, fand ich, das ein oder andere weglassen können, denn der Humor steht so im Vordergrund, dass die manchmal etwas übertriebene Action wirklich, ich hatte das Gefühl, manchmal ist ein bisschen zu viel des Guten, ist aber vielleicht Geschmackssache. Eine zentrale Figur in diesem Film ist der angesprochene, rotzige, kleine, fiese Arschloch-Waschbär Rocket Raccoon, der im Original gesprochen wird von Bradley Cooper und in der deutschen Synchronisation gesprochen wird von dem tollen Schauspieler Fari Yardim. Der ist mein Gast, gleich hier in eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Mit dem werde ich mal drüber reden, wie es war, ein Waschbär zu sein für den neuen Marvel-Superheldenfilm Guardians of the Galaxy, der ab übermorgen Donnerstag bei uns im Kino ist. Hier ist D-Radio Wissen mit eine Stunde Film am Dienstagabend und Fari Yardim ist unser Gast heute Abend. Fari Yardim, wenn es nicht sofort klingelt, nenne ich ein paar Filme, Der Medikus oder Irre sind männlich oder natürlich Almanja, Willkommen in Deutschland. Und wenn es da immer noch nicht klingelt, dann vielleicht das Populärste, was er zuletzt im Fernsehen gemacht hat. Er ist der Partner von Till Schweiger im Hamburg-Tatort. Spätestens da werden ihn die meisten von euch wahrscheinlich gesehen haben. Aktuell im Kino zu sehen, als Synchronstimme im Film Guardians of the Galaxy, spricht da eine der ganz wichtigen Figuren. Schön, dass du da bist. Hallo.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch.
Du hast ein kleines, pelziges Wesen synchronisieren dürfen. Einen Waschbär namens Rocket, der im Begriff ist, das Universum zu retten, obwohl er eigentlich gar nicht will.
Ja, genau, danke. Du hast es gesagt, du hast alles gesagt.
Alles gesagt, was dazu zu sagen gibt. Ich habe den Film ja noch frisch im Kopf, weil ich ihn gerade erst gesehen habe. Wir haben ihn zusammen gesehen heute übrigens.
Gerade zusammen gesehen. Ja.
Hast du ihn da auch zum ersten Mal gesehen heute?
Ich habe ihn zum ersten Mal in einer Fassung gesehen, die schön ist, sagen wir mal so. Ich habe ihn mal in einer Schutzfassung gesehen, das würde ich niemandem empfehlen.
Schutzfassung heißt, musst du kurz erklären, für die, die sich mit Synchronarbeit nicht auskennen.
Also da siehst du dann manchmal nur den Mund oder irgendwie laufen da irgendwelche komischen Wasserzeichen durchs Bild und es gibt Unschärfen, wenn du bestimmte Dinge siehst, die noch nicht erzählt werden dürfen. Und manchmal ist dann auf einmal pip, pip, pip Schnitt und dann kommen irgendwie 3, 10 Sekunden nix und so weiter. Also das ist wichtig, damit ich nicht zu viel verrate an einem früheren Zeitpunkt. Und jetzt durfte ich ihn endlich mal richtig knackig vom Hocker reißend erleben.
Da sind die Amerikaner immer sehr penibel, ja, was das angeht. Haben große Angst, dass da irgendwas beim Synchronisieren an, genau, die Öffentlichkeit gerät. Aber ich habe mir schon sagen lassen, die Herren und Damen Amerikaner waren von deiner Interpretation des im Original von Bradley Cooper gesprochenen Waschbären sehr angetan.
Waren sie, ne? Mhm. Habe ich auch, hat mir jemand gesagt, ich weiß immer nicht, wie weit die Leute einen so ein bisschen Bauch pinseln, damit man irgendwie dabei bleibt. Aber ich, ich glaube es einfach mal. Also ich, nee, das ist ja auch schön, eine schöne Rückmeldung. Also man schwitzt da, hechelt, schreit das Universum an und dann wünscht man sich natürlich auch, dass das Universum antwortet.
Ja, man könnte jetzt platt sagen, dieser kleine Waschbär kann ein ziemlich großes Arschloch sein. Der hat schon ziemlich faustdick hinter den Ohren.
Sagen wir mal so, es ist die Frage, ob er auch nett sein kann. Also ja, weil das mit dem A-Loch, das kann er ziemlich, ziemlich gut. Das ist auch so ein Moment gewesen bei der Besetzung, bei dem ich mich gefragt habe, warum ich? Mhm. Was soll denn das?
Was soll denn das? Hat doch mit dir so gar nichts zu tun.
Minderwertigkeitskomplex durchzogener kleiner Bastard, der irgendwie keine Äpfel wäscht in seinem Bach, ne, und dann irgendwie macht, sondern irgendwie, ja,
permanent alles in die Luft jagen
alles
will.
Alles kaputt machen will und sich drüber lustig macht. Also wenn so ein kleines dreijähriges Kind hinfällt, dann lacht der Typ. Und das ist, also es ist schon so eine Ratte im Waschbärkostüm. Ich habe mich dann aber doch irgendwann mit ihm vertragen. Auch weil ich glaube, jeder so einen kleinen Rocket Raccoon in sich trägt. Mhm. Also wenn ich die Bahn verpasse und gegen die Litfaßsäule trete, dann, das sind so Momente. Mhm. Oder wenn die Leute irgendwie in der Bahn, weißt du, wenn du so aussteigen willst, dann stehen da schon Leute und wollen da rein. Das nervt doch.
Ja, das nervt.
Leute, lass mich doch mal bitte erstmal aussteigen. Ist denn das zu viel verlangt? Entschuldigung, wenn ich jetzt daran denke, dann werde ich schon wieder Rocket.
Ihr müsst euch beim Synchronisieren, das gilt für alle Sprecher, immer sehr an den Originalen orientieren. Das wollen die Amerikaner zumindest, ja, in der Regel so haben.
Kennt sich aus, ja.
Ansonsten so ein kleines Waschbär-A-Loch, wo hast du den sonst noch so hergeholt? A-Loch. Aus welchen Tiefen deiner Seele?
Ich habe den aus allen möglichen Ecken, die ich in 34 Jahre Leben so erlebt habe, habe ich den rausgekratzt. Also anteilig ist der immer mal dabei. Die dreckigen Anteile, zu denen man nicht so gerne steht. Endlich durfte ich mal 3 Tage Studio alles rausrotzen, was so in mir war. Aber das ist ja wie so oft, ich meine, diese Leute, die sich da so schützen, oder das ist ja auch so ein bisschen ein kleiner Mann-Komplex. Das ist ja ein sehr kleiner Mann, dieser Waschbär.
Eben.
Ja, und wenn er dann so besoffen wird, dann fängt er auch an, sentimental zu werden. Klagt die Welt an und sagt, ey, wie könnt ihr? Ja, doch keine. Also ein klassischer kleiner Mann. Ich glaube, den haben wir auch alle so ein bisschen in uns. Also,
in welchen Situationen bist du denn der kleine Mann?
Ja, zum Beispiel, wenn ich die Bahn verpasse, ja, wirklich so ein Thema von mir. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Oder so am Ende der Rolltreppe, wenn Leute da stehen bleiben. Ja. Und dann so
hochfahren,
ja,
und da genau und da stehen bleiben.
Wo, ja, man so in den Rücken gedrückt wird und sagt, hey Leute, die Rolltreppe kann ich nicht anhalten. Entscheide später, wo du hin musst. Und die gucken so links, rechts, wo ist denn jetzt, wo muss ich?
Ja,
ja, sowas zum Beispiel. Was denn noch? Ich mag es nicht, wenn ich nicht in meinen Schuh reinkomme.
Mhm.
Weil ich mag den nicht so gerne aufbinden und wieder zubinden. Ich mag es gerne in Schuhe immer wieder reinzuschieben.
Der soll schon zu sein, ja, und soll auch gut sitzen, aber du willst ohne Aufmachen reinkommen.
Ja, das ist viel verlangt, ich weiß. Aber es ist dann halt so, dass der Daumen so wehtut, weil man ratscht so übel. Naja,
ja, egal. Es gibt einige Szenen im Film, da hatte ich so das Gefühl, ja, okay, das war jetzt irgendwie stimmlich letzte Take des Tages. Danach konnte Fari nicht mehr sprechen.
Es war ein bisschen auch, sag ich mal, gewollt.
Mhm.
Je dreckiger das wurde, desto fröhlicher waren die. Aber ich fand es heute auch ganz schön grenzwertig. Ich dachte, was für eine Bastardstimme. Der Bösewicht aus dem Saloon.
Ja, und anstrengend, oder? Ja, beim Einsprechen.
Also, klar, absolut. Wenn du so viel schreist,
ja,
und so,
ja,
viel. Das ist ja nicht nur Schreien, das ist ja auch einfach so ein Grunze, so ein Leben gegenüber. So einmal die Seele frei grunzen. Und das ist auf die Dauer, ja. Das ist dann Cowboy Jim aus Texas.
Wenn du in einem Film wie diesem jetzt, der ohne Zweifel ein Blockbuster ist, der ohne Zweifel sehr, sehr erfolgreich laufen wird, Wissen wir ja. Das war interessant. Gut, dass wir das im Radio nicht gesehen haben. Hast du gerade wirklich Obst in den Mund gesteckt und wieder ausgespuckt? Was war denn da
so
los?
So unangenehm. Ich wollte gerade ein kleines Stück Mango essen, was hier auf dem Tisch steht. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich Mango im Mund habe, dann kann ich ja gar nicht mehr sprechen. Und dann habe ich es ganz schnell wieder ausgesprochen.
Also du kannst
das
gerne...
liegt hier neben mir.
Du isst, was du willst. Wenn du anfängst zu essen, dehne ich die Frage einfach unnötig in die Länge, bis du aufgegessen hast. Überhaupt kein Problem für mich. Soll er doch bitte irgendwie jetzt ein kleines bisschen mal sein Obst aufessen. Fari Yardim in eine Stunde Film. Heute unser Gast in D-Radio Wissen. Der deutsche Schauspieler Fari Yardim. Heute unser Gast in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und aktuell die Stimme des Waschbärs Rocket Raccoon in Marvels neuem Superheldenfilm Guardians of the Galaxy, der übermorgen rauskommt. So hört sich das übrigens an, Fari als Rocket.
Ich hab einen Plan.
Ich glaube, du hast gar keinen Plan.
Ich habe zumindest einen Teil eines Plans.
Also, wie viel Prozent?
Keine Ahnung, 12%.
12%?
Was für ein künstliches Lachen.
Das ist echt.
Total gekünstelt.
Das war das echteste, authentischste, hysterische Lachen, das ich in meinem ganzen Leben gelacht habe. Denn das ist kein Plan.
Ja, da geht es wirklich stimmlich sehr, sehr an die Grenzen des Leistbaren, zumindest für die Stimmbänder. Fari, ganz alleine nur mit der Stimme. Du bist nicht der Schauspieler wie sonst, der mit ganzem Körpereinsatz im Bild ist. Du hast hier nur die Stimme zur Verfügung und bist als Rocket Raccoon im Film, egal ob original oder synchronisiert auf Deutsch, für den absoluten Großteil auch der Gags verantwortlich. Wenn man da steht im Studio mit der Last auf den Schultern, hat man da nicht auch mal Schiss und sagt sich irgendwie, scheiße, hoffentlich funktioniert das auch alles hinterher, wenn es fertig ist?
Ja, die ganze Zeit. Mhm. Vor allem, weil es ja so ist, dass du Bradley Cooper erstmal hörst.
Ja.
Also jemand erzählt einen Witz. Und dann bist du dran. Jetzt erzähl ihn mal bitte auf Deutsch nochmal.
Ja.
Du hast selbst gelacht und denkst, okay, alles klar, komm, reiß dich zusammen. Auf den Punkt jetzt, Baby. Mhm. Und dann noch synchron bleiben. Und du hast recht, ich meine, du wedelst da mit, du machst mir den Arm und randalierst da im Studio. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung, da auf den Punkt zu kommen und so weiter. Und da haben wir auch einige Takes abgeschossen. Also das heißt Wiederholung bis zum Umfallen, bis das Ding sitzt. Also das ist eine große Herausforderung. Ich ziehe da meinen Hut vor Leuten, die das beherrschen. Ich bin da neu drin und trotzdem war ich ganz froh, wie das geklappt hat eigentlich. Also
kannst du sein.
Ja, ich bin, das ist natürlich immer auch ein Lernprozess, aber das ist schon, also Rocket hat mir da viel beigebracht. Also wahnsinnig viel, ja. Nee, eine gute, schöne Figur, auch um das mal zu machen. Auch die Palette ist einfach auch groß, die der da machen und bringen muss.
Ich bin ja großer Fan von Stimme, von Möglichkeiten, die Stimme bietet. Vielleicht mache ich deshalb Radio und kein Fernsehen, weiß ich nicht. Hat also ja auch damit zu tun. Für dich als Schauspieler, darauf reduziert zu sein irgendwie, ist das was du Blut geleckt hast, das auszubauen? Es gibt ja 1000 Möglichkeiten. Ja. Man kann Hörspiele nebenbei machen, Hörbücher machen irgendwie.
Absolut.
Wird das jetzt bei dir mehr werden nach dieser Zweiterfahrung, nach kein Ohr, Küken, zwei Ohr, Hasen?
So ähnlich. Genau, absolut. Ich habe da Lust drauf. Ich möchte das noch facettenreicher, noch anders ausprobieren. Ich finde so schön, dass sich das ergänzt und nicht ausschließt. Also ich darf ja weiter Filme drehen. Aber das ist absolut, das ist eine schöne Erfahrung. Auch ein Hörbuch würde ich sehr gerne mal einsprechen. Und mal gucken. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich bin da offen für alles und wir werden sehen.
Du hast ich sag's mal einfach so, widersprich, wenn es nicht stimmt. Du hast in den letzten Jahren unter anderem auch einen Förderer namens Til Schweiger an deiner Seite um dich herum gehabt. Du hast in seinen Filmen gespielt, du bist im Tatort neben ihm zu sehen, wo viele schon sagen, gebt dem Mann sofort einen eigenen Tatort. Wer braucht Schweiger? Ja, dem kann das alleine machen. Wie hast du die letzten Jahre so für dich erlebt? Die ganze Entwicklung, die es genommen hat, auch seit Almania, da hat sich ja einiges getan bei dir.
Die einzige Sache, bei der ich widersprechen würde, ist, ich glaube, dass Till und ich uns sehr gut ergänzen. Und ich finde, das ist ein schönes Duo. Ich bin froh, dass das gelingt. Das muss nicht jeder mögen, aber das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die mir sehr Freude bringt. Und es stimmt, Till ist ein großer Förderer, aber meine Arbeit. Und nicht nur, weil wir dann auch befreundet sind, sondern weil er das schätzt, was ich tue. Und ich bin ihm wahnsinnig dankbar dafür. Das ist so und das ist auch toll, wenn man solchen Menschen begegnet, die diese Möglichkeiten einem eröffnen. Ja, ich habe Almanya sicherlich war auch so ein Meilenstein in der eigenen Filmografie. Ich habe das eigentlich alles als eine sehr gesunde und schöne, nachhaltige Entwicklung erlebt. Das war nie ein Raketenstart, das war nie ein Übernacht, sondern das war ein müßiges Übertag. Arbeiten und sich annähern und sich erweitern, entwickeln, auch an Grenzen stoßen und immer wieder neu irgendwie sich entdecken. Und das hört auch noch nicht auf. Also das ist nicht irgendwie an einem Punkt angekommen, wo ich sage, so, da ruhe ich mich jetzt aus, sondern im Gegenteil, ich lerne immer noch viel von Kollegen, von Regisseuren, von Rollen. Also ich bin da sehr dankbar, solange das läuft. Ich weiß aber auch, wer weiß. Also das kann auch anders aussehen. Und im Moment habe ich eine ganz hübsche Phase erwischt. Da denke ich manchmal mehr an Urlaub, ehrlich gesagt, als an alles andere.
Zeit dazu oder auf absehbare Zeit erstmal nicht?
Es ist ja immer selbstverschuldet, wenn man alles annimmt. Richtig. Ich abzulehnen, das habe ich gerade gelernt, auch in der Zeit. Und
das
auch
berühmte Nein sagen.
Genau, das Nein sagen. Tatsächlich da auf seine Grenzen zu achten, auch inhaltlich immer mehr auszusortieren, ist eine. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das darf, dass ich da sagen kann, nein, danke. Und trotzdem, ja, es wird auch schwieriger, Stoffe auszusuchen, denke ich. Also der Anspruch steigt und trotzdem möchte ich spielen.
Also bist du aber trotzdem ein Typ, der sich gerne auch den Anlauf nimmt für die Dinge, anstatt aus dem Stand loszuspringen?
Ja, ich finde, ich habe eine große Demut vor dem, was ich da tue. Und ich weiß, dass ich da auch noch lernen darf und ich genieße auch eine leise Entwicklung. Es muss nicht alles gleich der Oscar sein. Also,
tatsächlich?
Nee, ja. Das klingt jetzt so völlig selbstverständlich eigentlich.
Insofern, du hast noch keinen.
Nein. Es muss auch nie einer werden. Entschuldigung, dass ich das so peinlich vorhersehbar so gesagt habe. Nein, das ist tatsächlich so. Es muss die Anerkennung vor allem selbst, die ist mir wichtig geworden. Und dazu brauche ich, da muss ich mir schon was selbst beweisen. Auch über die Entwicklung in der Arbeit.
Ja.
Da gibt es viele Momente, bei denen man aufpassen muss, sich nicht auszuruhen. Und dann so, aber es kommen schöne Sachen. Ich bin auch gerade dabei bei einer ganz aktuell interessanten, noch nicht spruchreifen Geschichte. Ich freue mich auf vieles, was da noch auf uns zurollt. Mal gucken, was das Universum so bringt. Ne?
Ich hätte es schöner nicht sagen können, wenn ich Farid-Yadin wäre.
Ja, du merkst, bin ich nicht. Rocket Raccoon.
Aber ich bin dir sehr dankbar, dass wir sprechen konnten, uns unterhalten konnten.
Ja, danke dir.
Herzlichen
auch.
Dank dafür. Gerne in absehbarer Zeit wieder bei vielen spannenden Projekten, die noch kommen. Ja. Farid-Yadin, herzlichen Dank.
Danke dir auch. War schön.
Ich bin Tom Westerholt und das hier sind die Filmnews der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Serien-Overkill? Nichts läuft zurzeit im Fernsehen so erfolgreich wie aufwendig produzierte Serien. Von jeder Menge Nachschub war zuletzt auf der Comic-Con zu hören. Doch damit nicht genug. Der US-Sender Lifetime will als nächstes die Gruselserie Damien an den Start bringen, nach dem erfolgreichen Spielfilmvorbild Das Omen. Filmhauptfigur Damien wird darin erwachsen, in voller Gewissheit, dass er die Wiedergeburt des leibhaftigen Antichristen ist. Federführend wird Glenn Mazzara an Damien arbeiten, der auch schon The Walking Dead so erfolgreich gemacht hat. Eine weitere Serie nach Spielfilmvorbild soll von HBO kommen, die Serie zum Psychothriller Shutter Island. Die Pilotfolge soll sogar der Originalregisseur Martin Scorsese übernehmen. Leonardo DiCaprio wird zwar wohl nicht mitspielen, aber als Produzent fungieren. Noch nicht genug? Steven Spielberg plant ebenfalls eine Miniserie, und zwar seines Science-Fiction-Thrillers Minority Report. Blade Runner-Fortsetzung rückt in Reichweite. Seit Jahren druckst Regie-Gigant Ridley Scott bei der Frage rum, wann er den lange angekündigten Blade Runner 2 in Angriff nehmen werde. Nun scheinen sich die Pläne zu konkretisieren. Als nächstes kommt Scotts Bibelverfilmung Exodus mit Christian Bale in der Hauptrolle in die Kinos. Danach stehen die Dreharbeiten zum Science-Fiction-Film Der Marsianer an, offenbar mit Matt Damon in der Hauptrolle. Und direkt danach soll der legendäre Blade Runner seinen zweiten Lauf kriegen. So ganz wahnsinnig viel Zeit sollte sich der Filmemacher damit auch nicht mehr lassen. Immerhin plant Ridley Scott weiterhin mit seinem damaligen Hauptdarsteller Harrison Ford. 3D erfolgreicher als sein Ruf. Gerade einmal 5 Jahre ist es her, dass mit Avatar der erste große Blockbuster der Neuzeit im aufwendigen 3D in die Kinos kam. Mittlerweile werden die Hälfte aller großen Kinofilme mit dreidimensionalen Bildern gedreht, was bei vielen Kinogängern angeblich zu immer mehr Unmut führt. Der Eintritt zu teuer, die Plastikbrille nervt, die Augen tränen, man kriegt Kopfschmerzen. Das 3D-Gejammer ist groß. Umso erstaunlicher, dass die Deutsche Filmförderungsanstalt FFA zu einem widersprüchlichen Ergebnis kommt. Nie waren 3D-Filme so erfolgreich wie 2013. 22% mehr Marktanteil als noch 2012. 28 Millionen Kinobesucher haben im vergangenen Jahr Karten für einen 3D-Film gekauft. Dass das auch der Tatsache geschuldet ist, manche Filme gar nicht mehr anders als in 3D sehen zu können, taucht in der Studie dagegen nicht auf.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Greta ist eine junge Londoner Singer-Songwriterin, die noch nicht so besonders lange in New York ist. Sie ist ihres Freundes wegen überhaupt nur in diese Riesenmetropole gegangen, weil der eine steile Karriere gerade als Sänger macht und sie ihn hier und da unterstützt hat in der Vergangenheit beim Songschreiben, jetzt aber mittlerweile so ein bisschen auf sich allein gestellt ist. Es hat Stress gegeben zwischen den beiden und Greta zieht jetzt aktuell ein bisschen alleine durch die New Yorker Bars, hat auch einen Freund in New York, bei dem sie kurzfristig unterkommen konnte und dort wohnt. Und dieser Freund ist auch wiederum Musiker, tritt relativ erfolglos in so kleinen Bars und Pubs auf, spielt da vor 20, 30 Leuten. Und eines Abends holt er sie auf die Bühne und bittet Greta doch auch was für die Leute zu spielen. Und neben 30, 40 ganz belanglosen Leuten in diesem Pub ist da ein Mann, der ganz offensichtlich ziemlich betrunken ist und ziemlich runtergekommen ist, der aber in diesem Pub steht und sie, während sie widerwillig ihren Song spielt auf der Bühne, weil sie selbst gar nicht gerne vor Leuten auftritt, der sie anguckt die ganze Zeit und der alles um sich herum vergisst, der sie auch hinterher anspricht, betrunken und verwahrlost, wie er ist, und sich herausstellt, dass er ein Musikproduzent ist, der aber gerade, ehemals sehr erfolgreich, ziemlich mit seiner Karriere am Ende ist. Die beiden kommen ins Gespräch und dieser Musikproduzent versucht, Greta zu überreden, ihr einzureden, dass sie was ganz Besonderes ist, dass ihre Musik, die er gerade von ihr an der Gitarre im Pub gehört hat, einzigartig ist. Dieser Musikproduzent hat allerdings nicht die allerbesten Argumente auf seiner Seite.
Ich habe in 7 Jahren niemand mehr unter Vertrag genommen. Mein Label hat das Vertrauen in mich total verloren. Und ich sehe so obdachlos aus, weil ich es praktisch bin. Ich bin vor 1 Jahr zu Hause ausgezogen. Und ich habe heute Abend nicht gefeiert. Ich habe mich volllaufen lassen, wollte mich vor die U-Bahn werfen, um mich umzubringen. Und dann habe ich deinen Song gehört. Wollen wir ein Bier trinken?
Das ist doch mal auch eine schöne Anmache. Eigentlich wollte ich mich vor den Zug werfen, dann habe ich deinen Song gehört, wollen wir ein Bier trinken. Dieser heruntergekommene Musikmanager, der wird gespielt von Mark Ruffalo und die junge Londoner Singer-Songwriterin Greta wird gespielt von Keira Knightley. Und der Film, über den wir jetzt schon seit 2 Minuten reden, heißt Can a Song Save Your Life? Startet am Donnerstag, ist ein wahnsinnig schöner Film, für mich einer der schönsten, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, weil es um Musik geht, weil es um die Liebe zur Musik geht und auch um die Liebe zu sich selbst und um die Frage, was traut man sich selbst eigentlich zu und was kann man im Leben überhaupt anfangen, wenn man sich selbst am Ende gar nichts mehr zutraut. Diese Musikerin, diese junge Greta und Dan, der Musikmanager, treffen da mit relativ ähnlichen Vorzeichen aufeinander. Beide sind nicht überzeugt von dem, was sie machen. Greta hat ihren Freund, den Sänger, den Star, für den sie jahrelang Songs geschrieben hat, der übrigens sehr, sehr gut gespielt wird vom Maroon 5 Frontmann Adam Levine. Der spielt diesen etwas überheblichen Rockmusiker, der im Rampenlicht steht, und sie, Greta, die Freundin im Hintergrund, die Songs geschrieben hat, und Dan, der Musikmanager, der seit Jahren keine Band mehr erfolgreich gemanagt hat, der auch ziemlich am Boden ist von seinem eigenen Label, das er mal gegründet hat, mehr oder weniger rausgeschmissen. Und diese beiden, die kommen sich jetzt näher, und zwar gar nicht mal in Form einer Liebesbeziehung, sondern einfach nur in der gemeinsamen Liebe zur Musik und wollen irgendwas miteinander machen.
Du hast kein Demo dabei?
Nein.
Hast du MySpace oder Facebook, irgend sowas?
MySpace? Ich sagte doch, dass ich nur ab und zu mal Songs schreibe.
Und die schreibst du wofür?
Wie wofür? Zu meinem Vergnügen und für meine Katze.
Das kann Dan nicht auf sich sitzen lassen. Songs, die für die Katze geschrieben werden, die am Ende noch für die Katz sind, das möchte er nicht. Er hat eine Idee, und zwar möchte er, beide haben nichts. Kein Tonstudio, keinen Plattendeal miteinander, wie auch. Beide sitzen mehr oder weniger auf der Straße, aber sie haben die Idee, Songs aufzunehmen, und zwar überall in New York, mitten in der Stadt, mit zusammengewürfelten Musikern Songs aufzunehmen, unter Autobahnbrücken, in irgendwelchen Wohnvierteln, und dafür fängt Greta jetzt fleißig an, Songs zu schreiben, die sie ihrem Freund immer wieder mal vorspielt, der bei dem sie untergekommen ist zwischenzeitlich. And this lamb is on the run, we're searching for meaning, but are we all lost stars, trying to light up and down. Fertig. Was denkst du?
Ich bin irgendwie sauer. Ich habe eine Wut auf dich, weil das so gut ist, dass ich dich fast dafür hasse.
Ehrlich?
Ja, wie heißt der Song?
Keine Ahnung. Lost Stars?
Der ist genial, finde ich. Einfach unglaublich.
Nach und nach fasst Greta so ein bisschen Vertrauen zu sich, aber natürlich reicht das längst noch nicht aus, um irgendwas Produktives auf die Beine zu stellen. Wer sich im Musikgeschäft ein bisschen auskennt, weiß, dass einem da massive Brocken zwischen die Beine geworfen werden, und die finden natürlich auch hier in diesem Film statt. Toll ist, wie mit dem Thema Musik umgegangen wird. Regisseur John Carney hat das toll gemacht. Er hat viele Musikvideos inszeniert in seiner Vergangenheit, ist selber Musiker, das merkt man ihm auch an, mit welcher Liebe zur Musik er als Regisseur und Filmemacher an diesen Film rangegangen ist. Keira Knightley und Mark Ruffalo als sehr, sehr ungleiches Paar, wie gesagt, nicht Liebespaar, funktionieren unheimlich gut zusammen, und was mir auch sehr gut gefallen hat, was ihr gerade eben gehört habt, das ist wirklich Keira Knightley, die in diesem Film selbst singt. Can a Song Save Your Life heißt der Film, startet am Donnerstag bei uns in den Kinos, solltet ihr unbedingt gesehen haben. Wirklich eine ganz wunderschöne Romanze, ohne schmierig, ohne klebrig zu sein, ohne schnulzig zu sein. Ganz viel Gefühl drin, ganz viel Liebe, vor allem die Liebe zur Musik. Mir hat er wirklich wahnsinnig gut gefallen, und auch der Soundtrack lohnt sich sehr. Also Can a Song Save Your Life ab Donnerstag für euch im Kino. Ein lohnenswerter Film.
Ich möchte, dass ihr nach Litauen geht. Erinnerst du dich an den Hof, auf dem wir letzten Winter waren? Gib das Amulett der Bäuerin. Sie werden sich um euch kümmern. Mein großer Hans. Versprich mir, dass du Fritzchen dorthin bringst.
Das sind die letzten Worte einer Mutter im Sommer 1946 an ihren älteren Sohn Hans, der sich um seinen kleinen Sohn Fritz kümmern soll. Die Mutter liegt im Sterben, ist sehr, sehr krank. Und Hans und Fritz müssen sich wie viele Kinder damals in dieser direkten, unmittelbaren Nachkriegszeit von jetzt ab allein durchschlagen. Die Geschichte der Wolfskinder ist gar nicht so besonders bekannt. Es ist eine der unbekannteren Kriegs- oder Kurz-Nachkriegsgeschichten, aber sie ist eine wahre Geschichte. Viele Kinder damals, tausende elternlose Kinder, die damals in Ostpreußen ums Überleben gekämpft haben, irgendwo zwischen Ostpreußen, Litauen, Russland unterwegs waren, auf der Flucht vor russischen Soldaten, die damals die Wälder durchkämpften haben und unter anderem auch nach diesen Kindern gesucht haben. Der 14-jährige Hans und sein kleiner Bruder Fritz fliehen also gemeinsam, treffen im Wald auf weitere Kinder, mit denen sie sich zusammentun, und dann werden die beiden Brüder plötzlich voneinander getrennt und die große Frage ist, ob der 14-Jährige und der ja, vielleicht 9- oder 10-Jährige jüngere Bruder, wie alt genau der ist, wissen wir nicht, ob sie sich überhaupt jemals wiedersehen werden. Es ist ein bedrückender Film, sicherlich, ja. Es ist ein Drama, ganz klar, mit wahnsinnig stimmungsvollen, tollen Bildern bei aller Dramatik gedreht, mit sehr, sehr wenig Dialogen, nur oft sprechen die Bilder für sich. Trotzdem möchte ich euch den gerne ans Herz legen. Wolfskinder startet auch am Donnerstag bei uns in den Kinos und diesen Tipp wollte ich euch sozusagen noch als Abschluss der heutigen Sendung mit auf den Weg geben. In 3 Minuten ist es nämlich schon 9 Uhr. Eine Stunde Film ist vorbei für diesen Dienstag, aber es ist Hoffnung in Sicht. Auch nächste Woche soll es wieder einen Dienstag geben. Und dann bin ich sehr gerne wieder eine Stunde für euch da. Tom Westerholt ist mein Name. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis nächste Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.